Heute zu Gast die Selfie-Gründerin und Buchautorin Nora Blum.
Ich habe zum Beispiel früher auch immer geglaubt, wenn das Flugzeug abstürzt, schaffe ich es als Einzige zu überleben.
Es gibt ja Menschen, die in so einer Zeit irgendwann zusammenbrechen.
Da habe ich natürlich mich auch unendliche Male komplett überarbeitet, wo ich jetzt sagen würde, hättest du mal ein bisschen mehr. Ich habe dieses Jahr wirklich einfach nur zu 100% pur genossen. Ich habe so krass gelebt. Danach wurde mir die Absage erteilt und mir wurde gesagt, sie glauben nicht, dass ich die nötige Ellenbogenkultur mitbringe, die es in der Unternehmenswelt braucht. Mir wurde immer mal wieder gesagt, ich soll nicht so viel lächeln. Ich soll mich eben auch eher diesen typisch männlichen Attributen hingeben. Wie viel Härte muss ich demonstrieren? Wie freundlich darf ich auch zu meinen Mitarbeitenden sein? Letztendlich würde ich aber sagen, dass meine Freundlichkeit eigentlich für uns einer der größten Erfolgsfaktoren war. Weil
da muss man sich halt entscheiden, ob man Erfolg oder freundlich sein möchte.
Schön, dass du fragst. Ich habe dazu gerade eine neue Studie gefunden.
Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Nora Blum hat Psychologie in York und Cambridge studiert. Als junge Gründerin der erfolgreichen Online-Therapie-Plattform Selfapy wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Forbes Magazine auf die sehr prestigeträchtige Forbes 30 unter 30 gewählt. Nach ihrem Weggang aus ihrem Startup ist sie eine gefragte Keynote-Speakerin zum Thema Stressbewältigung. Und jetzt hat sie ein Buch mit dem Namen Radikale Freundlichkeit rausgebracht, das mein Interesse geweckt hat. Und ich bin sehr dankbar, dass Nora in meinen Podcast gekommen ist, denn es herausgekommen ist ein sehr spannendes Gespräch, unter anderem über ihren eigenen Werdegang, wie sie mit dem Druck mit Mitte 20 umgegangen ist, ein Team von über 100 Menschen zu führen, Investorengespräche zu führen, wo es um Millionenbeträge geht. Sie hatte also einiges zu berichten, wie man Stress gut managen kann. Warum sie nach dem Ausstieg aus ihrer Firma dann ein Buch über Freundlichkeit geschrieben hat, auch das hat einen sehr spannenden Hintergrund und vor allem, welche überraschenden Vorteile es haben kann, wenn man dieses Konzept der radikalen Freundlichkeit im eigenen Leben umsetzt. Und zwar nicht nur für die Gesellschaft insgesamt, das liegt, glaube ich, auf der Hand, auch wenn manche Menschen es teilweise etwas aus dem Fokus verlieren, aber vor allem für einen selber, für die Menschen, die es praktizieren. Wir sprechen über so feine Unterschiede und Mythen, dass radikale Freundlichkeit nichts damit zu tun hat, zu allem Ja und Amen zu sagen und sich ausnutzen zu lassen, sondern wie man dadurch wirklich zu mentaler Gesundheit und stabilen, gesunden sozialen Beziehungen kommt. Ein ganz wichtiges Element, um das Auf und Ab des eigenen Lebens wirklich gut managen zu können. Einblicke, die mir persönlich völlig neu waren und deshalb kann ich eine sehr, sehr spannende Episode versprechen. Bevor wir da einsteigen, eine ganz kurze Bitte. Denn wenn wir unsere Statistiken auf Spotify und auch auf Apple uns immer wieder ansehen, dann sticht eine Kennzahl ins Auge, die immer wieder sehr überraschend ist. Und zwar, dass nur 23% der Menschen, die unseren Podcast sehr regelmäßig hören, tatsächlich auch Abonnenten sind und diesem Podcast auf der Plattform folgen. Und deshalb habe ich eine kleine Bitte. Wenn ihr zu den regelmäßigen Hörern gehört, die diesen Podcast auch gerne mögen, dann wird es uns eine große Unterstützung sein, wenn ihr auf diesen Folgenknopf drückt und diesen Podcast abonniert und vielleicht sogar eine Rezension abgebt. Denn je mehr Follower wir haben, je mehr Abonnenten und je mehr 5 Sternebewertung wir haben, desto besser und professioneller und hochwertiger können wir dieses Format machen und desto spannendere Gäste können wir vor dieses Mikrofon bringen. Also, es dauert nur 2-3 Sekunden, ist für uns aber wirklich ein großer Schritt nach vorne. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Nora Blum. Nora, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, was ist im Moment deine Mission? Und warum, glaubst du, sollten die Menschen dieses Gespräch sehr aufmerksam zuhören?
Oh, das ist aber direkt eine schöne Frage, Chris. Hi. Also meine Mission ist es, dass wir in ein freundlicheres Miteinander kommen. Also wieder freundlicher miteinander umgehen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch mit unseren Freundinnen und Freunden, dass wir empathischer miteinander umgehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zuzuhören, weil wir vor allem selbst davon profitieren können, wenn wir freundlicher mit anderen umgehen.
Gerade den zweiten Punkt finde ich ganz wichtig und war für mich auch neu in der Recherche, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, weil wenn man sagt, freundlicher sein, dann hat es erstmal immer so einen altruistischen Ansatz, dass man es für die anderen macht. Und da gibt es natürlich viele Menschen heutzutage, für die das nicht die wichtigste Zielfunktion ist, aber zu lernen, dass es auch rein egoistische Gründe haben kann, dass es das Leben verändert, man glücklicher wird und dann werden wir alles heute im Detail kennenlernen. Das war für mich eine neue Info und richtig, richtig spannend. Bevor wir da einsteigen, möchte ich mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückspulen, um dich als Mensch ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, was die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Also ich erinnere gerade, es ist natürlich nicht das früheste Ereignis, aber als ich 18 Jahre alt war, da habe ich gerade Abi gemacht und es war ein ganz wunderschöner Sommer und ich habe das pure Gefühl von Freiheit gefühlt. Und ich glaube, oh Gott, du weißt es wahrscheinlich besser, aber in diesem Jahr ist Deutschland WM-Meister im Fußball geworden. Kann das sein? Es war 2010, glaube ich, genau.
Ja.
Und ich habe damals die Fußballspiele gesehen und ich habe einfach immer gedacht, oh, das würde jetzt so schön zu diesem Abitur-Sommer passen, wenn wir Weltmeister werden. Und ich habe mich so krass darauf fokussiert, in den Spielen meine positive Energie in diese Spiele zu geben, dass ich damals gedacht habe, ich habe dazu beigetragen, dass wir Weltmeister werden. Und das ist natürlich total schwachsinnig, so dieses magische Denken. Aber das hatte ich früher auch schon immer. Also immer, wenn irgendwie Ereignisse im Fernsehen waren oder irgendwas, wo ich wirklich gar keinen Einfluss drauf haben konnte, auch früher bei Fußballspielen fällt mir jetzt auch ein, wenn wir die mit meiner Familie gesehen haben. Ich habe immer gedacht, wenn ich mich nur richtig konzentriere, dann schaffe ich das, dass das Fußballspiel so ausgeht, dass wir gewinnen. Also so ein komplett irrational übersteigerter Glaube an Selbstwirksamkeit damals, der sich, glaube ich, auch durch mein Leben jetzt so gezogen hat und der ganz viel auch darüber aussagt, wie ich Themen angehe. Fluch und Segen zugleich.
Das heißt, es lohnt sich, Nora als Fan zu haben, als Sportmannschaft, weil sie vielleicht das Ergebnis beeinflussen kann. Ist es etwas, weil du sagst, hat auch Auswirkungen, Thema Selbstwirksamkeit, sprechen wir später auch noch drüber, was Teil deiner Identität ist, du bist Unternehmerin, jetzt Buchautorin etc. Also wie wichtig ist das Thema Selbstwirksamkeit, wenn du dich als Charakter beschreiben würdest?
Sehr, sehr groß. Also ich glaube, das ist mein absolut innerer Motor. Ich glaube, dass wenn ich etwas schaffen möchte, dann schaffe ich das auch. Ich habe zum Beispiel früher auch immer geglaubt, wenn das Flugzeug abstürzt, schaffe ich es als Einzige zu überleben. Wenn ich mich nur wirklich will, wenn ich mir nur wirklich Mühe gebe. Was natürlich irgendwie was Schönes hat, weil es mir ganz viel Mut und Kraft gibt, immer wieder auch Themen auszuprobieren und zu denken, nö, wenn ich das wirklich auch möchte, dann schaffe ich das auch. Und das ist natürlich in der Psychologie ganz, ganz wichtig und wertvoll, das zu haben. Ich habe aber auch teilweise die Schattenseiten davon erlebt, nämlich wenn ich immer denke, dass ich letztendlich alles kontrollieren kann und dass ich es immer hinkriege, wenn ich nur mich richtig, richtig, richtig anstrenge. Manche Dinge im Leben kannst du ja nicht kontrollieren. Und wenn du das nicht schaffst, obwohl du ja glaubst, ich könnte ja, dann hat das natürlich auch etwas damit zu tun, dass du dann die Verantwortung trägst. Und ich glaube, das Leben besteht natürlich eigentlich auch daraus, zu sagen, manche Dinge kann ich nicht beeinflussen und ich gehe da mit einer Leichtigkeit und Gelassenheit hin und nehme den Fluss des Lebens hin, wie er so ist. Wenn du aber glaubst, dass du doch eigentlich alles beeinflussen kannst, dann ist das natürlich auch viel Raum für Frustration.
Mhm. Verstehe ich komplett. Es überrascht mich jetzt, deshalb ich weiche mal ein bisschen von meinem Skript jetzt ab, weil das finde ich wahnsinnig spannend, weil die meisten Menschen haben ja das Gegenteil. Sie sind ins Leben geschickt worden mit einem Glauben, das ganz viel von den externen Umständen abhängt und mit einem eher geringen Selbstvertrauen, dass man Dinge eben nicht schaffen kann. Und in die Kategorie würde ich mich auch setzen, dass ich, sag mal, von meiner Historie eher nicht zu den selbstbewusstesten Menschen gehöre, die sich das aber erarbeiten mussten durch Beweise, wenn man was schafft, dann sagt man, ich krieg's ja doch hin. So, du kommst jetzt auf dem Kontinuum eher von der anderen Seite und sagst, es ist eigentlich meine Default, meine Standardeinstellung, dass ich die Dinge hinbekomme, wenn ich hart genug dafür arbeite, wenn ich mich ausreichend anstrenge. Kannst du in der Rückschau nachvollziehen, wie du zu diesem sehr begehrenswerten Mindset gekommen bist?
Ja, ich denke schon. Also ich hatte einfach denke ich, zwei sehr liebende Eltern, die mir ein sehr gesundes Selbstwertgefühl mitgegeben haben und mir schon verinnerlicht haben, du schaffst das, was du möchtest. Und das hat sich dann auch für mich auch immer wieder gezeigt. Also es ist ja dann auch so eine selbstverfüllende Prophezeiung. Ich habe dann auch immer sehr viel erreicht. Also ich erinnere, dass ich in meinem Bachelorstudium, da bin ich nach England gegangen und ich habe am Anfang im ersten Jahr ganz schlechte Noten bekommen, weil ich erstmal die Sprache irgendwie noch nicht so richtig gut konnte und weil mir auch dieses englische Studiensystem, das war irgendwie ganz anders, als ich das aus Deutschland kannte. Und ich habe dann aber gesagt, ich möchte das jetzt aber schaffen und richtig gut werden. Und das hat dann auch geklappt. Also ich habe dann als eine der Besten im Jahrgang abgeschnitten. Und das war mit diesem, wenn ich mir wirklich Mühe gebe, dann schaffe ich es. Und es gab einfach, unabhängig jetzt von meiner sehr liebevollen Erziehung, die mir sehr viel Kraft gegeben hat, immer wieder auch Ereignisse in meinem Leben, die mir gezeigt haben, das ist auch so.
Mhm. Jetzt muss man, wenn man dir zuhört, klingt es ja fast schon zu einfach und zu sagen, ich muss mir einfach nur vornehmen, was man, und da werden wir auch noch drauf kommen, du bist natürlich auch eine Maschine, ein Arbeitstier. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, ich nehme das vor und ich probiere das irgendwie zu visualisieren, sondern du wirst ja dann auch aktiv und tust wahnsinnig viel dafür, um diese Ziele zu erreichen. Und das ist ja das, was viele Menschen nicht bereit sind zu tun. Also nur dieses sich einbilden, es klappt, das reicht natürlich
nicht. Das reicht natürlich auch nicht und es geht ja auch dann mit einem immer sehr hohen Preis einher. Ne? Genau. Also je mehr man dann das auch dann in seiner Kraft beimisst, also dass man denkt, man kann es beeinflussen, habe ich natürlich mich auch unendliche Male komplett überarbeitet, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, hättest du mal ein bisschen mit mehr Leichtigkeit rangehen können. Du musst ja gar nicht alles kontrollieren.
Eine Sache, die dir gelungen ist in deiner noch jungen Karriere, wenn ich das sagen darf, ist, du hast ein Startup sehr erfolgreich aufgebaut, Selfapy. Für die das nicht kennen, der Name sagt es ja schon, als eine Möglichkeit, wie Menschen sich ein Stück weit selbst therapieren können, beziehungsweise mit eurer Unterstützung. Ich war heute Morgen auf der Webseite und da steht Psychotherapie ohne Termin, beziehungsweise das ist... Ich glaube, es ist nicht genau die Formulierung, die wäre jetzt nicht marketingtechnisch ideal, aber das Problem, was ihr löst, du bist ja jetzt raus mittlerweile, aber was dein Team weiterhin löst, ist, es gibt viel zu wenig Therapieplätze. Mhm. Und ihr schafft es, Menschen ohne Wartezeit, die jetzt ein Problem haben, eben über digitale Produkte eben eine Lösung zu präsentieren. Menschen, die gerade in so einer Situation sind, da reden wir über Depressionen, über Angststörungen, über Bulimie, über Panikattacken, die sind sicher auch kritisch, wenn man nicht eine Person vor sich sitzen hat, sondern nur ein Digitalprodukt, ob das überhaupt hilfreich ist. Aber ihr habt ja Studien gemacht, klinische Studien, die das eben belegt haben. Kannst du da als Gründerin dieser Firma ein bisschen was zu sagen und Menschen vielleicht auch diese Sorge nehmen, dass eine Digitallösung vielleicht nicht perfekt ist, aber doch ein Riesenschritt in Richtung Heilung, bevor man Monate oder vielleicht Jahre auf einen anderen Therapieplatz warten muss?
Komplett. Also wir haben auch gar nicht das Ziel, eine Psychotherapie zu ersetzen. Das geht gar nicht mit so Online-Kursen, würde ich sagen. Letztendlich ist es aber so, dass es eben diese sehr lange Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz gibt, von 3 bis 6 Monaten in Deutschland. Hat sich leider auch wirklich in den letzten 8, 9 Jahren, seit ich das gegründet habe, sehr wenig getan, was sehr traurig ist. Und in dieser Wartezeit kann es natürlich auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit geben, wenn man schon mal irgendwas macht. Und es gibt natürlich solche Menschen, die sagen, ich möchte auf jeden Fall mit einer Person sprechen von Angesicht zu Angesicht. Und das ist auch super wichtig und gut. Es gibt aber auch natürlich auch Menschen, die sagen, ich traue mich noch gar nicht so richtig im Gespräch, mich zu öffnen. Und für die ist es vielleicht so ein Online-Programm als ersten Schritt in Hilfe auch einfach besser als gar nichts.
Mhm. Die letzte Zahl, die ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob du es kommentieren darfst, aber dass ihr mehr als 40.000 Menschen schon geholfen habt.
Ja, ich glaube schon, mehr als 50.000 sind wir sogar mittlerweile. Also wir werden ja mittlerweile von allen deutschen Krankenkassen erstattet. Also das heißt, unsere Online-Programme können von einem Arzt oder einer Ärztin oder einer Psychotherapeutin verschrieben werden, auf so einem ganz normalen Rezeptblock. Und dann kann man das nutzen, kostenlos, also beziehungsweise erstattet durch die Krankenkasse.
Was ja richtig, richtig cool ist. Hattest du denn selbst, wenn wir über mentale Herausforderungen so sprechen, ist ja immer so ein, lustig ist der falsche Begriff, aber dass Menschen wie du, die Psychologie studiert haben und ein Produkt anbieten, was Menschen hilft, mentale Herausforderungen zu adressieren, das du ja selbst in der Risikozielgruppe bist und ich durfte im Vorgespräch auch lernen, auch da selbst schon deine Herausforderungen hattest. Bevor wir auf deine konkrete Situation eingehen, warum glaubst du, dass Menschen, die es eigentlich besser wissen, das ist bei Ärzten ja auch oft der Fall, bei Psychologen etc., trotzdem auch diese selbstausbeuterische Komponente haben, die sie dauerhaft auch in ungesundes Mental und körperliches, ungesundes Verhalten reintreibt? Wie ist da deine Erfahrung?
Also ich glaube, wir haben ja ganz oft auch einen blinden Fleck, was uns selbst angeht, ne? Und ich glaube auch gerade viele Psychologinnen und Psychologen, ich glaube bei vielen ist es in der Tat so, dass die sich das Fach aussuchen, weil sie selbst vielleicht auch eigene Themen haben und darüber kommt das dann vielleicht auch zustande. Ich glaube jetzt gerade, was Gründerinnen und Gründer angeht, also da ist es, glaube ich, wirklich, das ist alles so ein bisschen der ähnliche Typ Mensch, der sich sehr krass pusht, immer weiter höher. Und die sind natürlich dann auch unfassbar anfällig für Burnout, für Stress, für Schlafstörungen, all das. Ne?
Jetzt warst du 7 Jahre in der Verantwortung als Gründerin und CEO. Was wäre denn, wir sprechen ja hier über die Auf- und Abs des Lebens, was war so eine Phase, wo du sagst, dass da warst du vom Energielevel und so eher im unteren Bereich, was so eine richtig harte Phase war in der Zeit?
Ja, also ich glaube, also ich würde meine Erfahrung insgesamt mit Self-OP als ständiges Auf und Ab betiteln. Es gab ganz, ganz tolle Phasen auf jeden Fall, aber es gab für mich auch wahnsinnig schwierige Zeiten. Also ich bin sehr früh in diese Rolle gerutscht als Geschäftsführerin eines Unternehmens, teilweise mit über 100 Mitarbeitenden. Und ich habe das gegründet, da waren wir 24 irgendwie, ne? Und als Psychologin, also noch
kein
sehr...
Kein Business-Background.
Nee, kein Business-Background. Also ich habe mich irgendwie davor ja irgendwie 1,5 Jahre bei Rocket Internet verprügeln lassen. Aber danach direkt in Self-OP zu starten und wir haben damals nie gedacht, dass das so groß wird, dass es so lange geht, dass wir auch in gewisser Weise irgendwie erfolgreich sind. Das haben wir damals überhaupt nicht gedacht. Also wir waren einfach irgendwie 2 Psychologinnen und ein Marketing-Girl, was gesagt haben, oh, lass hier mal was aufbauen. Scheiß lange Wartezeit auf Psychotherapie. Kann ja irgendwie nicht sein. Und dann haben wir uns hingesetzt und ein paar Videos gefilmt und wirklich so richtig gebootstrapped erstmal losgelegt. Und plötzlich, boom, irgendwie 4 Jahre später, Geschäftsführerin eines Unternehmens mit 100 Mitarbeitenden, das ist gar nicht so easy. Und mit auch natürlich irgendwie Millionenbudgets von Investoren, super viele Investoren bei uns drin. Und also wir haben insgesamt 18 Millionen geraced. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Verantwortung, ne? Wahnsinnig viel Verantwortung, dann Höhen und Tiefen des Gesundheitssystems. Also ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal probiert hat, das ein Gesundheitssystem zu gründen, weiß, das ist echt wirklich ultra hart. Du bist krass abhängig von externen Gesetzen. Und da gab es viele Phasen, wo ich gedacht habe, also ich kann so nicht mehr lange weitermachen, wo ich gefühlt gar nicht geschlafen habe, wo ich jede Nacht bestimmt 5, 6 Mal aufgewacht bin, immer wieder den Businessplan im Kopf durchgegangen bin und wo es einfach wirklich eine richtig unschöne Zeit war, muss ich sagen.
Jetzt gibt es ja Menschen, die in so einer Zeit irgendwann zusammenbrechen und, sag ich mal, ihren Job kündigen und einfach nicht mehr auf die Füße kommen und andere, die sich da wieder berappeln und vielleicht sogar stärker da rauskommen. Was waren so deine Mechanismen, deine Strategien, wie du dich aus diesen tiefen Phasen wieder zurückgearbeitet hast, sodass du funktioniert hast und auch wieder glücklich warst?
Also ich glaube, eine große Komponente, und das ist total toxisch, würde ich schon selbst sagen, ist dann auch, ob es dem Unternehmen gerade gut ging oder nicht. Was ist nicht nachhaltig, ne? Mhm. Also manchmal wurde mir gesagt, mein Inneres, man kann meine Laune daran abhängen, mich machen, was das Dashboard sagt. Und das ist natürlich, also das, so sollte es auch immer nicht sein im Leben.
Aber es gehört auch zur Realität. Wenn man so eng verknüpft mit seinem Baby der Unternehmensgründung ist, dann ist es sehr schwer, das zu entkoppeln.
Ja, komplett. Und ich glaube, der größte Punkt für mich aber war, als ich endlich mir Selbsthilfe geholt habe und eine ganz tolle Stresscoach und Therapeutin gesucht habe, mit der ich irgendwie einmal alle 2 Wochen gesprochen habe und wo wir dann so ein bisschen tiefer gegangen sind im Sinne von, wieso musst du immer so krass 120% geben? Warum musst du immer probieren zu performen so und wieso kannst du nicht Leistung vom Ergebnis trennen? Also auch wenn du alles gibst, kannst du nicht dafür Sorge tragen, dass jetzt ein Gesetz früher kommt. Aber da haben wir wieder das Thema Selbstwirksamkeit, weil dieser eine kindliche Anteil in mir, der immer denkt, aber ich kann es doch schaffen, wenn ich mir Mühe gebe, der ist dann total frustriert und bezieht es auch auf sich und fühlt sich fast schuldig und denkt, ich habe mir ja nicht genügend Mühe gegeben, deswegen ist das Gesetz noch nicht da. Was natürlich, also wenn ich da jetzt drauf gucke, würde ich denken, oh Gott, Nori Maus, Schwachsinn.
Aber so sind Emotionen. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören in dem einen oder anderen Setup, kennen das, dass sie ihren Selbstwert, ihr Glücksgefühl an Leistung knöpfen, ja, ob jetzt selbst beeinflussbar oder nicht. Und welche Antworten hast du deiner Coachin auf diese Fragen gegeben?
Also ich glaube, bei uns ging es ganz viel darum zu gucken, woher kommt diese innere Stimme, die irgendwie probiert, also die immer mich mehr pusht und sagt irgendwie, du musst mehr leisten, du musst, um geliebt, um wertvoll zu sein, lalala, musst du richtig gut performen. Und das ist verrückt, finde ich, weil, wie gesagt, ich habe eine wahnsinnig liebevolle Erziehung gehabt. Ich habe sehr, sehr viel Glück einfach mit meiner Familie gehabt, muss ich sagen. Und trotzdem habe ich damals irgendwie mitbekommen, wenn ich richtig gute Noten mit nach Hause bringe, dann wird das nochmal ein bisschen besonders gelobt. Ich weiß es nicht. Also meine Mutter und ich reden auch viel darüber.
Eins.
Ja, genau. Und das ist natürlich, da hat sie nie was Böse mit gemeint. Und trotzdem hat sich in meinem Kopf, irgendwie in meinem kindlichen Kopf verinnerlicht, ich muss richtig, richtig gut sein, um noch ein bisschen mehr Lob zu bekommen. Und diese Stimme in sich zu erkennen und der dann liebevoll zu entgegnen und zu sagen, nee, musst du eigentlich nicht, du darfst frei sein, du darfst glücklich sein, dein Selbstwert oder dein Wert hängt nicht davon ab, wie krass du performst. Das sich immer wieder klar zu machen, das waren eigentlich so für mich die wichtigsten Schritte, um auch ein bisschen innere Ruhe mehr zu bekommen.
Mhm. Ich glaube auch da, also ich kann mich da sehr, sehr stark wiederfinden, auch viele, die zuhören, dieses, sich das immer wieder klar zu machen. Mhm. Weil das eine ist ja, es rational zu hören und ich bin mir sicher, viele hören das jetzt aus deinem Mund nicht das erste Mal, aber bis es dann mal im Programm, im Unterbewusstsein auch wirklich diffundiert, das ist ja Arbeit. Was kannst du da aus eigener Erfahrung, aber auch als Expertin, als Psychologin Menschen mitgeben, die sagen, ich sehe mich da wieder, was kann man täglich tun, welche Routinen sind das, damit es auch wirklich da ankommt, wo es dann wirksam ist und nicht nur auf einer rationalen Verständnisebene verbleibt.
Ja, also ich glaube, was ich zumindest auch mache als Psychologin, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Stresscoaching mache, ist, dass man wirklich mal visualisiert sein kleineres Ich, sein kindliches Ich und probiert dann die Sätze zu sagen, die damals geholfen hätten. Und wenn man sich da wirklich mal so reinfühlt, so wann war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss so krass performen, um dann gedanklich zu sehen, was hätte mir damals geholfen. Zum Beispiel, du bist genauso richtig, wie du bist oder du wirst geliebt, egal welche Leistung du trägst oder du darfst dich entspannen, du darfst frei sein, was auch immer für dich sich authentisch anfühlt. Und diese Sätze dann wirklich aufzuschreiben und sie, also ein-, zweimal am Tag sollte man die durchgehen. Und ich mache auch viel so körperfokussierte Therapieansätze. Ich kurbel die immer ein, also ich halte mein Herz und sage das dann mir. Mhm. Und das immer wieder sich zu sagen, das finde ich, wirkt ganz gut, um es dann auch irgendwann ein bisschen ins Unterbewusstsein reinzukriegen.
Mhm. Und ich glaube, diese Repetition, diese Wiederholung, die unterschätzen Menschen einfach. Weil wenn wir überlegen, wie häufig das Programm automatisch abläuft, wo wir dagegen halten müssen, dann reicht es halt nicht, wenn man sich jeden zweiten Sonntag mal für 5 Minuten mit dem Handy in der Hand kurz mal ein paar Glaubenssätze korrigiert oder so, sondern es muss wirklich, wie du sagst, mit einer gewissen Vehemenz oder Kontinuität auch wirklich arbeiten.
Und die auch selbst aussprechen. Das ist auch total verrückt, weil manchmal habe ich dann, wenn ich zum Beispiel mit Menschen manchmal arbeite, dann sagen die, ja, ich weiß schon, ich bin gut genug, so wie ich bin. Sprich's mal aus. Nee, das geht nicht. Da ist dann wieder eine Barriere. Also man muss es wirklich für sich auch immer wieder aussprechen. Es reicht nicht, es theoretisch zu wissen.
Und wenn man es nicht aussprechen kann, ist ja schon ein sehr starkes Signal, dass sich etwas im Unterbewusstsein gegen diese Wahrheit auch sträubt und blockiert. Okay, was ist denn so, wenn du diese 7 Jahre Selfie als Gründerin für dich nochmal zusammenfasst, was ist für dich da so das wichtigste Learning, die Erkenntnis, die du jetzt in die nächste Phase deines Lebens da mitnehmen wirst?
Also ich habe grundsätzlich ganz, ganz viel Liebe dem Unternehmen gegenüber. Ich bin ja auch immer noch involviert, also ich habe immer noch meine Anteile, ich bin noch im Beirat tätig. Ich glaube, rückblickend schaue ich mit ganz viel Liebe auf das Unternehmen zurück und auch auf all das, was wir aufgebaut haben. Also so eine tolle Mission und bin ich auch total stolz drauf, muss ich sagen.
Zu Recht.
Aber wenn ich jetzt nochmal in mein Gründerleben sozusagen zurückgehen könnte und mit mir nochmal sprechen könnte, würde ich sagen, oh Mann, ey, Nora, gönn dir ein bisschen mehr Leichtigkeit und nimm es nicht so wichtig. Und ich glaube, dass ich dann, obwohl ich damals natürlich dann Angst gehabt hätte, nicht mehr Vollgas geben zu können, wenn ich mir ein bisschen mehr Leichtigkeit genommen hätte und auch mehr Selbstfürsorge, dass ich viel besser performt habe. Weil ich meine, du weißt es ja besser als jeder, wenn man in diesen Zeiten, wenn man sich nur noch weiter tritt und nur noch weiter pusht, du schläfst ja schlecht, du bist im Kopf die ganze Zeit nur noch damit, du verlierst komplett den Weitblick und dann performst du natürlich auch viel schlechter direkt, ne?
Aber auch da von dem rationalen Wissen. Ich glaube, jeder, der irgendwie in einem Energietief ist, jeder weiß eigentlich, was zu tun ist. Aber die Treiber, die einen da reinbringen, die sind so viel stärker auf einer emotionalen Ebene. Ja. Also meine Beobachtung ist, ich bin da natürlich vorgeprägt durch mein Berufsbild, aber oft empfinden Menschen es als Erlösung, wenn sie dann den Burnout oder was auch immer haben, wenn ein Experte ihnen attestiert, ja, du bist am Ende, du darfst dir jetzt eine Auszeit genehmigen. Weil vorher schaffen sie es aus eigener Kraft nicht, Kurskorrekturen in ihren Gewohnheiten, in ihrem Alltag irgendwie hinzubekommen. Erlebst du das auch?
Also auf jeden Fall. Also ich glaube, manchmal muss es auch knallen, genau. Um zu merken, boah, ich bin hier voll auf der falschen Ebene unterwegs. Mhm. Und in gewisser Weise ist es manchmal ja auch fast Entlastung. Irgendwie dann zu sagen, okay, mir geht's gerade richtig schlecht. Mhm. Und vielleicht auch so eine Art an Berechtigung, sich Hilfe zu nehmen. Und also ich glaube, manchmal ist es ganz gut. Der Körper holt sich schon immer das, was er braucht.
Es gibt einen schönen Artikel von dir, wo du gefragt wurdest, ich glaube für den Business Insider war es, ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt sehr viele Sachen, warum du denn dann das Unternehmen verlassen hast, wenn du eine große Liebe dafür empfindest etc. Und ein Satz, den ich schön fand, ist, dass es bei dir gekribbelt hat, um etwas Neues zu machen. Und du schreibst dann auch, und ich kenne auch viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die ein ähnliches Gefühl empfinden, aber aus Loyalität, aus fehlendem Mut oder so einfach nicht aktiv werden. Und das ist ja auch erstmal etwas sehr Ehrenhaftes, weil man hat etwas aufgebaut, man hat viele Mitarbeiter, die viel für einen gearbeitet haben. Nicht nur für die Sache, sondern auch für einen persönlich. Und trotzdem haben wir natürlich nur alle ein Leben. Und zu lange in einem Beruf zu bleiben, wo man sagt, das ist nicht das, wie ich mir meinen Alltag vorstelle, dankt einem am Ende auch kein Mensch, muss man ja auch ehrlich sagen. So, und dann hast du dir eine Auszeit genommen. Ich habe das auf LinkedIn verfolgt, weil du das schön dokumentiert hast. Du bist viel gereist, du hast deine Bucketlist aufgeschrieben und auch Punkt für Punkt aufgearbeitet. Und es gibt einen wunderschönen Post, wo du ganz ehrlich, ein bisschen flapsig, aber ich glaube, da ist viel Wahrheit dran, schreibst, wie unabhängig von deinem öffentlichen Bild als Gründerin, wie du dieses Jahr Auszeit denn verbracht hast. Da steht, dass du mehr Alkohol als gesund getrunken hast, dass du lange ausgeschlafen hast, dass du viel feiern warst, dass du nullmal meditiert hast etc. Also alles das, wo man sagen würde, eigentlich müsste man doch, hast du da mal ein bisschen schleifen lassen. Und die Aussage hier, die ich mir rausgeschrieben habe, die ich wunderschön fand, war, Erfolg muss nicht jedes Jahr das Gleiche bedeuten. Und da habe ich mich in ein Jahr meines Lebens zurückversetzt gefühlt. Das war, als ich meine Tenniskarriere beendet hatte und dann so einen Übergang hatte zu meinem neuen Leben. Da habe ich auch einen Sommer lang in dem Fall nur gefeiert. Ich war sechs Tage die Woche im P1, ist hier so ein Club in München. Habe da ein bisschen was von meinem Ersparten auf den Kopf gehauen. Tagsüber nur am See gelegen und im Biergarten und sowas. Und ich glaube, das ist auch wichtig, mal ins andere Extrem umzuschlagen, um wieder zu sehen, wo man sich eigentlich dann wirklich auch wohlfühlt. Was war denn in diesen 12 Monaten, wo du ganz anders gelebt hast als sonst, so für dich die größte Überraschung, was dich als Persönlichkeit betrifft? Was hast du da gelernt über dich, was du vorher noch gar nicht wusstest?
Also ich glaube, die größte Erkenntnis oder das größte Learning für mich selbst war, dass ich das so gut kann, das Nichtstun. Und das hätte ich nie gedacht. Also als ich rausgegangen bin, haben mir alle danach gesagt, ah, Nora, als würdest du das schaffen, ein Jahr Sabbatical zu machen und wirklich gar nichts zu machen. Und ich habe immer gesagt, ja, watch me. Lass uns mal gucken, ob es klappt. Und ich habe dieses Jahr wirklich einfach nur zu 100% pur genossen. Ich habe so krass viel erlebt, ich habe so krass gelebt. Und es ist irgendwie, wie als hätte ich diese ganzen Leistungsantreiber in mir, diese Zeit von Selfie auch einfach schon, die waren einfach müde vielleicht aus dieser Zeit von Selfie. Die haben mich dieses Jahr komplett in Ruhe gelassen. Ich habe einfach wirklich nur Leichtigkeit empfunden und das war so krass schön. Also ich habe das Gefühl gehabt, danach wieder so komplett ich sein zu können. Also ich war bei Selfie schon auch ich und es war eine ganz tolle Zeit mit Höhen und Tiefen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, seitdem ich raus bin, das ist wie, als wäre nochmal so ein bisschen so ein grauer Schleier von mir gefallen. Und ich bin eigentlich privat eher albern und flapsig und wie gesagt, ich gehe super gerne feiern. Ich bin eher so ein bisschen hedonistisch veranlagt, würde ich sagen. Und dieser Anteil in mir, der so dieses lachende, freie Kind ist, der ist einfach viel kleiner gewesen in dieser Self-Happy-Zeit. Und oh, der hat wieder so richtig Leben geschöpft in diesem Sabbatical-Jahr. Und das hat mich ein bisschen positiv überrascht, dass ich dem so einfach Vollgas genießen konnte, ohne dass da irgendein Teil in mir sagte, ich muss jetzt aber wieder was leisten.
Wie schön, oder?
Oh, das ist wirklich so schön gewesen.
Und kam diese Stimme, ich muss doch wieder dann doch irgendwann? Oder wann war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt fühlt es sich wieder an? Du hast ja dann ein Buch geschrieben, auf das wir gleich im Detail eingehen. Aber wann war so der Kipppunkt? War das etwas aus dieser Stimme von früher heraus? Oder was war der Antreiber, jetzt wieder in eine neue Phase zu gehen?
Nee, komischerweise kam die so in der Härte nicht wieder. Also insgesamt nicht. Ich habe eigentlich, denke ich, auch diese Leichtigkeit mitnehmen können. Ich habe ja dann genau das Buch geschrieben, aber das war eher aus einem Wollen heraus. Also dass ich gefühlt habe, ja, darauf habe ich jetzt Bock. Ich glaube, das ist das Richtige für mich, jetzt damit anzufangen, damit irgendwie aus meinem Sabbatical rauszugehen, dieses Thema. Ich habe es total gefühlt und das war aber aus einer Leichtigkeit und aus einem Wollen heraus und nicht aus einem Müssen heraus. Und ich habe seitdem diese krasse Leistungsstimme, ich fühle die nicht mehr so doll. Wie ist es bei dir? Also du hattest sie ja gerade früher auch ganz, ganz stark. Hast du das Gefühl, sie ist weg oder sie ist auf jeden Fall ja weniger, oder?
Das ist eine gute Frage und ich will jetzt gar nicht zu sehr auf mich schwenken, aber jetzt, wo du fragst, weil da können wir gerne eine eigene Episode zu machen, weil ich kämpfe oder arbeite mit dieser Stimme mein ganzes Leben schon, nach wie vor. Und ich kann nicht sagen, dass sie leiser geworden ist. Ja. Trotz Pausen, trotz jetzt einem ganz anderen Job, den ich mache, aber ich kann mit ihr umgehen, ich erkenne sie früher, ich kann die Lautstärke regeln, was eine Riesenerleichterung ist. Und ich habe ich kann es jetzt nicht genau terminieren, 1-2 Jahren für mich entdeckt, dass mein Ziel nicht ist, diese Stimme nicht mehr zu hören, sondern eine zweite Stimme aufzubauen.
Ah, ja.
Das mag wie Haarspalterei für manche klingen, die das nicht kennen, aber für mich macht es einen Riesenunterschied, weil es wirkt sonst immer wieder wie Frust und wie ein Rückschritt, wenn diese Stimme wieder kommt. Wenn ich aber eine andere Stimme kultiviere, die viel wohlwollender und selbstliebender ist und die viel lauter sprechen lassen kann, dann ist es im Ergebnis das, wo ich hin möchte, ohne dass ich immer wieder diesen Frust fühle, dass ich sie doch nicht besiegt habe, diese gemeine Stimme, die mich immer wieder hier im Hinterkopf erwischt.
Ja, schön.
Das ist so ein Element und das zweite ist, bei mir hängt es ganz krass davon ab, wie ich mich behandle, wie viel ich schlafe, ob ich Alkohol trinke, ja, nein, ob ich Sport mache, ja, nein. Und nicht aus so einem Zwang raus, dass ich asketisch leben muss, sondern ich merke extrem, wenn ich meinen Körper so behandle, wie die Natur es irgendwie vorgesehen hat, dass mein Geist auch viel wohlwollender mit mir ist, als wenn ich das eben anders mache.
Schön.
Das sind so meine zwei großen Hebel dazu. So, aber jetzt lass uns auf dein Buch kommen, weil das durfte ich vorab lesen. Erstmal vielen Dank dafür. Der Titel ist Radikale Freundlichkeit. Da steckt in sich schon so ein Widerspruch drin, finde ich, weil Freundlichkeit erstmal was nur Schönes. Radikal ist dann schon, manche würden sagen, warum muss etwas radikal sein? Bin ich auch gleich gespannt, was du dazu sagst. Aber ich fand die Geschichte dazu, weil ich verfolge dich schon ein bisschen auf Social Media. Dann dachte ich mir, wieso kommt sie denn jetzt mit Freundlichkeit um die Ecke? Das war für mich erstmal, hat so der Kontext gefehlt. Und dann habe ich mich informiert und dann habe ich eine Geschichte über dich lernen dürfen, wo du geteilt hast, dass du in deiner Zeit als Gründerin, dass dir ein Investor mal abgesagt hat, weil er dich als zu freundlich empfunden hat. sondern das kann ich total nachvollziehen, weil ich erlebe viele Menschen, die, glaube ich, wenn sie sehr freundlich sind, denen das eher als Schwäche ausgelegt wird. Und das war, ich weiß nicht, ob du damals schon entschieden hast, irgendwann ein Buch zu schreiben, aber es macht Sinn, dass seitdem das Thema Freundlichkeit, und du bist ein freundlicher, sehr freundlicher Mensch, dass das für dich ein großes Thema ist. Nimm uns doch nochmal mit in diesen Moment, wo ein Investor, wahrscheinlich hattet ihr gewisserweise Geldsorgen wie jedes Startup, und dann ist die Begründung nicht, dass die Strategie schlecht ist, die Begründung ist nicht, dass die Zahlen nicht stimmen, so, sondern die Begründung ist, dass du zu freundlich bist. Was hat es mit dir als junge Gründerin emotional gemacht?
Ich hatte schon beim Pitch das Gefühl, es ist eine komische Atmosphäre. Ich bin einfach ein freundlicher Mensch. Ich lächle die Menschen an, ich mache erstmal kurz ein bisschen Smalltalk. Und mir wurde während dieses Pitches schon immer sehr einsilbrig geantwortet. Und eigentlich gab es auch gar keine richtigen Rückfragen. Also es war eine sehr unangenehme Atmosphäre, würde ich sagen. Ich wurde kurz zu Konkurrenten gefragt. Da habe ich sehr wertschätzend auch über die Konkurrenten geredet, weil ich auch Wertschätzung gegenüber unseren Konkurrenten teilweise empfinde. So, ich kann die nicht trashen, wenn ich das nicht so empfinde. Und ja, danach wurde mir die Absage erteilt und mir wurde gesagt, sie glauben nicht, dass ich die nötige Ellenbogenkultur mitbringe, die es in der Unternehmenswelt braucht. Sie glauben nicht, dass ich so schnell Hire and Fire mache, dass ich rücksichtslos genug sein kann, um diesen Gesundheitsmarkt zu bestreiten. Ich bin einfach zu freundlich. Mhm. Und das war schon für mich eine komische Situation. Und dann wiederum etwas, was in meiner Zeit als Unternehmerin mir immer wieder begegnet ist. Ich wurde immer wieder, denke ich, unterschätzt dafür, dass ich freundlich bin. Wurde mir immer wieder mal als Schwäche ausgelegt. Mir wurde immer mal wieder gesagt, ich soll nicht so viel lächeln bei Pitches. Ich soll mich eben auch eher diesen typisch männlichen Attributen hingeben. Ne? Als ich damals gegründet habe, da gab es auch noch nicht wirklich noch viel weniger weibliche Gründerinnen. Und da wurde schon immer eher so gesagt, okay, präsentier dich hart. Und ich habe immer gedacht, das bin ich ja gar nicht. Und für mich, ich habe immer mal wieder mich damit auseinandergesetzt, so wie viel Härte muss ich demonstrieren, wie oft muss ich auf den Tisch hauen, um ernst genommen zu werden, wie freundlich darf ich auch zu meinen Mitarbeitenden sein. Und ich habe für mich in dieser ganzen Zeit bis zuletzt eigentlich nicht so eine richtige Antwort darauf gefunden, auf welchen Situationen man sich auch als Führungskraft mal anpassen muss. Letztendlich würde ich aber nach wie vor sagen, dass meine Freundlichkeit eigentlich für uns einer der größten Erfolgsfaktoren war, weil eben Mitarbeitende länger bei uns arbeiten wollten, immer loyal waren, weil wir ganz viele Partnerschaften schließen konnten von Vertragspartnern, die gesagt haben, ey, wir wollen irgendwie einfach mit dir zusammenarbeiten, du hast das Herz am rechten Fleck, wir mögen dich, so let's do it. Und ich habe da immer nur sehr viel Positives rausgezogen. Und diese Diskrepanz zwischen, okay, Freundlichkeit kann eigentlich zum Erfolg führen und für mich in meinem Leben eine Freundlichkeit ist mein größtes Erfolgsrezept eigentlich. Und dem aber, wie es in der Öffentlichkeit gesehen wird, habe ich gedacht, das ist irgendwie krass. Und das ist ehrlicherweise auch etwas, was mir so insgesamt in der Gesellschaft begegnet, genauso. Also mein Gefühl ist, Freundlichkeit ist komplett out. Ja, es geht eher darum, so die ganze Zeit um seinen eigenen Kreis zu zirkeln und eher auf sich selbst zu achten und rücksichtslos zu sein. Wir gucken uns gar nicht mehr irgendwie in die Augen und gleichzeitig suchen wir ja alle nach dem Glück. Und das ist in Freundlichkeit zu finden. Und das ist, finde ich, so diese Diskrepanzen, finde ich, super spannend.
Wir werden da auf verschiedene Aspekte gleich eingehen. Mich würde am Anfang noch deine Meinung interessieren. Ich erlebe das auch, dass Freundlichkeit oft mit Schwäche assoziiert wird. Aber was glaubst du denn? Du hast jetzt auch mit den wissenschaftlichen, mit der Studienlage etc. beschäftigt. Woher kommt diese Assoziation Freundlichkeit mit Schwäche? Gibt es da Antworten?
Also ich glaube, dass Freundlichkeit oft missverstanden wird, und zwar mit Konfliktscheu. Ja, also wenn jetzt jemand als nett oder zu freundlich betitelt wird, dann wird es oft damit gemeint, jemand, der immer nur zu allem Liebe, Ja und Amen sagt, der bloß nicht seine eigenen Interessen vertritt, der immer sagt, oh ja, ich nehme nochmal die extra Arbeitsaufgabe, auch wenn ich eigentlich keine Energie dafür habe. Das hat aber gar nichts mit Freundlichkeit zu tun. Ne? Weil letztendlich, wenn du immer wieder über deine eigenen Grenzen gehst und auch nicht ansprichst, was dich stört, dann bist du zum einen natürlich überhaupt nicht freundlich zu dir selbst, zum anderen lasse ich dich aber auch komplett im Dunkeln tappen darüber, wie es mir geht oder was meine Wünsche sind. Und ganz oft führt das, also kennen wir ja, wenn man konfliktscheu ist, dann führt das oft noch zu viel größeren Problemen. Ja? Und ich glaube, dieses Missverständnis, dass so Freundlichkeit bedeutet, zu allem Ja und Amen zu sagen, Das ist so ein bisschen die Assoziation, warum es noch für schwach gehalten wird.
Es erinnert mich gerade an einen Tipp, den ich vor vielen Jahren, als ich damals in der Unternehmensberatung war, durften wir wirklich gute Trainings besuchen und ein Coach, da ging es um so Client Relationship Management, die hatte diesen Begriff uns mitgegeben, hart in der Sache, weich zu den Menschen.
Schön.
Und das begleitet mich bis heute, das finde ich so schön, weil das ist eben genau dieser Unterschied. Man kann echt weich zu den Menschen im Sinn von freundlich sein und kann trotzdem hart verhandeln, man kann hart seine Grenzen setzen, man kann Nein sagen. Also es sind einfach zwei unabhängige Dinge voneinander. Ja. Trotzdem glaube ich, dass bei Menschen oft eine gewisse Korrelation vorhanden ist. Und daher kommt vielleicht auch dieser Eindruck, dass viele freundliche Menschen oft die sind, die eben nicht ihre Grenzen abstecken. Und dass die, die es tun, oft auf eine unfreundliche Weise.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, dadurch entsteht bei vielen Menschen diese Korrelation, ohne zu wissen, dass es eigentlich vier Felder in dieser Matrix sind und wir nur zwei von denen oft erleben.
Ja, das stimmt.
Und was du eben sagst, es gibt noch ein weiteres Feld in der Matrix, das heißt sehr, sehr freundlich bis hin zu radikal freundlich und trotzdem kann man ganz klar sagen, was geht und was nicht.
Ja, sogar, muss man sogar. Also in meinem Buch, ich beschreibe auch ganz viel, wie man radikal freundlich Konflikte führt, radikal freundlich Grenzen setzt, eben kein People-Pleasing, weil das ist freundlich. Also zu sagen, was Sache ist, zu sagen, wie ich mich fühle, meine Grenzen zu kommunizieren. Dir auch zu sagen, hey, das fand ich jetzt gerade nicht so cool von dir, ist in der Tat sehr viel freundlicher, als wenn ich hinter deinem Rücken über dich läster oder sage, ach, ich sag's dir lieber nicht und fuck mich aber im stillen Kämmerchen die ganze Zeit über dich ab. Das ist ja null freundlich.
Mhm.
Also in der Tat, wenn du freundlich sein willst, musst du sagen, was Sache ist.
Mhm. Hier hören viele Menschen zu, die auch gerne so die Mechanismen verstehen wollen, so ein bisschen die wissenschaftlichen Hintergründe und sowas. Und wir hatten vorhin schon gesagt, es gibt auch rein egoistische Gründe, warum Freundlichkeit sich auszahlt, falls man es als anstrengend empfindet oder so. Was kannst du den Menschen so ein bisschen als Highlights mitgeben, was dafür spricht, dass wirklich Freundlichkeit, wenn man sie praktiziert, wirklich auch auf die Gesundheit, auf die mentale Gesundheit, auf das Leben insgesamt positive Auswirkungen hat? Was gibt es da für Erkenntnisse?
Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Studien, die zeigen, dass es für unsere eigene Lebenszufriedenheit das Beste ist, wenn wir zu anderen freundlich sind. In Bezug auf unsere Lebenszufriedenheit, in Bezug auf unsere körperliche Gesundheit. Weil es ist so, wenn ich freundlich zu dir bin oder dir eine Freude mache, ich glaube, jeder kennt auch, dass sich das eigentlich gut anfühlt. Ne? Wenn ich dir irgendwie eine Freude mache und du freust dich, fühlt sich auch direkt für mich gut an. So. Und es ist auch so. Also wenn wir freundlich sind zu jemandem anderen, dann werden in unserem Gehirn direkt Glückshormone ausgeschüttet, unser Stresslevel wird gesenkt und wir haben das Gefühl, wir sind in Verbindung. Und diese Verbindung zu anderen Menschen ist ja das, letztendlich aus der größten Harvard-Glücksstudie, du kennst sie wahrscheinlich, ist ja das, was den größten Faktor für körperliche Gesundheit und Lebenszufriedenheit auch im hohen Alter mit sich trägt. Und das ist eben etwas, was mit Freundlichkeit bewirkt werden kann.
Und ich muss gerade an eine Situation denken, Spenden ist ja so etwas, was sich immer gut anfühlt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du da auch was zu sagen kannst, ist in dem Moment, wo man spendet, hat man auch direkt so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil man glaubt, es aus egoistischen, um sich besser zu fühlen und diese Trennung zwischen ich tue anderen was Gutes oder mache ich es nur, um mich selber besser zu fühlen. Das belegt das, was du gerade gesagt hast ich weiß nicht, kennst du dieses Phänomen, dass man sofort so ein schlechtes Gewissen hat, dass es die falsche Motivation ist, etwas Gutes zu tun, weil es für den eigenen, fürs eigene bessere Gefühl ist. Ist das schlimm oder ist es okay, wenn man es auch aus Egoismus tut?
Also ich finde es gut, dass du es ansprichst. Es ist nicht weniger freundlich, nur weil du auch etwas Gutes davon empfindest. Ich finde, es ist krass, wie sehr wir bei Freundlichkeit und beim Spenden und ehrenamtlicher Arbeit so darauf aus sind, die Reinheit der altruistischen Motive zu bekommen. Freundlichkeit fühlt sich auch für mich selbst gut an. Wie toll! Lasst uns das doch zelebrieren, lasst uns doch feiern, dass es so ist und nicht immer zu gucken, na, aber der macht das ja vielleicht auch ein bisschen aus egoistischen Gründen und deswegen ist es nicht mehr so gut. Es ist doch total Schwachsinn. Die Natur hat es uns mitgegeben, dass es gut ist und für uns selbst sich gut anfühlt, wenn ich anderen eine Freude mache, wenn ich anderen helfe, wenn ich anderen unterstütze. Lasst uns das feiern und mitnehmen und uns nicht so sehr darauf versteifen, dass es dann ja nicht so richtig freundlich ist, wenn auch egoistische Motive am Werk sind. Ich glaube, man kann es gar nicht trennen. Also ich habe, seit ich ausgestiegen bin aus Selfapy und mich auch mit diesem Buchthema befasst habe, für mich wirklich so gesagt, okay, ich gehe jetzt auf den Weg der radikalen Freundlichkeit. Ich mache jetzt eigentlich letztendlich alles, was die Forschung sagt, was freundlich ist. Es ist mir vieles nicht schwer gefallen aus dem Grund, dass ich sowieso relativ freundlich bin, aber wirklich auch zu spenden. Ich betätige mich ehrenamtlich in der Sterbebegleitung. Ich lästere nicht über andere, gar nicht mehr. Ich gehe raus aus der Konfliktscheu. Ich spreche immer an, wenn mich was stört, weil das eben freundlicher ist. Ich mache Menschen immer mal wieder eine kleine Freude. Und je mehr ich all diese Dinge tue, desto mehr merke ich auch, ey, das fühlt sich für mich selbst total krass gut an. Wie schön. Und es ist ein Riesentreiber meiner eigenen Lebenszufriedenheit. Ist das jetzt deswegen weniger gut, dass ich das mache? Nee, überhaupt nicht. Ist doch toll, dass es sich auch noch toll anfühlt.
Das ist ein guter Punkt, weil ich habe das immer als, wie gesagt, so ein bisschen Widerspruch gesehen. Aber jetzt in dem Moment, wo du es mir erklärst, ist ja schön, wenn die Zielsetzungen in die gleiche Richtung führen. Also wenn man sich nicht entscheiden muss, ob die anderen oder ich mich gut fühlen, wenn wir uns alle besser fühlen, gibt es ja gar keinen Grund, es nicht
und
zu tun.
Wir sollten auch öfter drüber reden. Also das ist ja auch krass. Dass wir dann sofort dieses Schamgefühl haben, oh, jetzt stelle ich mich zur Schau, indem ich sage, ich mache was Gutes. Mhm. Und das finde ich auch total traurig, weil es ist doch schön, was Gutes zu tun. Und es bewegt ja dann auch wieder andere Menschen, es auch zu tun. Also auch beim Thema Spenden zum Beispiel gibt es ganz viele Studien dazu, wie sehr das auch eine soziale Entscheidung ist. Also wenn du hörst, andere spenden da und da, dann bist du auch viel mehr bereit, dahin zu spenden. Ne? Lass uns das doch lieber nutzen und uns gegenseitig sagen, ey, ich habe hier gespendet, hat sich irgendwie geil angefühlt und das ist eine tolle Möglichkeit. Oder ich betätige mich ehrenamtlich. Ey Leute, das fühlt sich total gut an, auch für mich. Voll schön. Und lieber andere motivieren auch, sich freundlicher zu verhalten.
Selbst wenn drei Leute dann lästern und sagen, jetzt will er sich irgendwie ein gutes Licht stellen, aber dafür hat man 97 andere inspiriert, es vielleicht ähnlich zu tun.
Diejenigen, die das dann sagen und sagen, ach, das macht er ja nur um XYZ, das sind meistens ja diejenigen, die gar nichts tun. Ja. Und das ist natürlich für die dann so ein bisschen kognitive Dissonanzvermeidung, weil man sich dann natürlich selbst weniger schlecht fühlen muss, dass man nichts macht, wenn man sagt, ja, aber die was machen, die sind eigentlich die Bösen. Mhm. Das ist eine totale Umkehrung, die ich finde, also brauche es nicht. Lass uns lieber feiern, wie gut es sich anfühlt, zu anderen freundlich zu sein.
Macht hochgradig Sinn. Als ich den Titel von deinem Buch gelesen habe, kam bei mir sofort so ein Aber. Und das war, es gibt ja so diese toxische Positivität, wo Menschen alles nur schön reden, alles ist toll, es gibt keine Probleme und so, die auch nachweislich ungesund für unsere Psyche ist. Also wo würdest du sagen, endet die gesunde Art von Freundlichkeit und wo fängt diese toxische Positivität an, die wir vermeiden sollten? Also wo ist die Abgrenzung?
Also ich verstehe unter radikaler Freundlichkeit einen maximal empathischen Umgang mit mir selbst, aber auch mit anderen. Und letztendlich kann das deswegen gar nicht toxische Positivität bedeuten, weil wenn ich mich zum Beispiel traurig fühle und dann aber so gekünstelt gut drauf bin, dann bin ich ja überhaupt nicht empathisch mit mir selbst, dann gehe ich ja gar nicht auf meine eigenen Gefühle ein. Deswegen bin ich überhaupt kein Befürworter davon, immer zu sagen, ich muss immer gut drauf sein, ich muss immer alle zu allen freundlich sein, auch wenn ich das gerade gar nicht fühle. Darum geht es nicht, aber den ersten Blick empathisch dahin zu richten, was geht gerade in mir vor, was geht gerade im anderen vor und darauf basierend sein Verhalten zu bestimmen.
Also Freundlichkeit heißt nicht immer Dauergrinsen, egal wie man sich fühlt, sondern eben dieses Empathische auf die Situation konkret abgestimmte. Ein Bereich, wo viele Menschen ja viel Zeit verbringen und wo die Freundlichkeit oft abhanden kommt, ist ja im Berufsleben, muss man ganz klar sagen. Und ich weiß nicht, wie deine Beobachtung ist, aber ich habe jetzt ein paar Jahre Beruf in verschiedensten Branchen auf dem Buckel und meine Beobachtung ist schon, dass es eher sehr wenige richtig freundliche Menschen ganz oben an der Spitze von Organisationen gibt und sich da eher Menschen tummeln, die das Thema Empathie, Freundlichkeit eher ein bisschen geringer gewichten. Ob jetzt nur im Job oder insgesamt als Person, sei mal dahingestellt, aber es ist schon eine auffällige Beobachtung. Siehst du das auch so? Was sagen Studien dazu? Und wären diese Menschen noch erfolgreicher, wenn sie freundlich wären? Oder gibt es tatsächlich Situationen, wo man sagt, da muss man sich halt entscheiden, ob man Erfolg oder freundlich sein möchte?
Ja, es ist schön, dass du fragst. Ich habe dazu nämlich wirklich gerade nochmal eine neue Studie gefunden. Ich habe mich auch viel im Buch damit beschäftigt, so wann sollte man nicht freundlich sein, wann sollte man freundlich sein und inwieweit korreliert es mit Erfolg? Weil ich bin bei dir, dass leider, wenn ich an eine typische Führungsperson denke, ist die eben nicht sonderlich freundlich. Ne? Was aber die Studien zeigen, also die haben auch eine Langzeitstudie, die haben den Persönlichkeitsmerkmal Unverträglichkeit, also Menschen, die sehr stark unfreundlich sind letztendlich vom Charakterzug. also sehr wenig nachgiebig, immer sehr auf sein eigenes Wohl betrachtet, haben die diesen Persönlichkeitsmerkmal geguckt und dann geguckt, was, ich glaube, 14 Jahre später aus denen geworden ist, wie viel Macht die in Positionen hatten, welche Stellung die im beruflichen Leben hatten. Und dann geguckt, ob das, ob dieser unfreundliche Charakterzug sozusagen oder dieser rücksichtslose Charakterzug mit Erfolg später korrelierte. Mhm. Was würdest du sagen?
Wenn du es schon so jetzt vorbereitest, dann wahrscheinlich eher negativ korreliert.
In der Tat gab es gar keine Korrelation.
Gar keine, okay.
Genau, und dann sind die tiefer eingestiegen und haben geguckt, okay, woran liegt das? Mhm. Und die haben gefunden, dass es zwei Eigenschaften gibt, die mit beruflichem Erfolg korrelieren. Und zwar ist das einmal eine Durchsetzungsfähigkeit, also schon eine gewisse Art von Dominanz, aber auch ein gutes Sozialverhalten und Freundlichkeit. Also in dem Sinne, dass wir kooperativ sind, dass wir empathisch sind, dass wir emotionale Intelligenz haben. Und bei so typischen unfreundlichen Personen, die sind zwar sehr stark in dieser Dominanz, mhm. aber nicht gut in der Sozialverträglichkeit. Und deswegen haben sich die Effekte ausgeglichen letztendlich. Was sagt uns das? Wir brauchen beides. Ja? Also du musst deine eigenen Interessen vertreten können und die auch durchsetzen können, was aus meiner Sicht auch gar nicht gegen Freundlichkeit spricht, solange du das...
In der Sache weich zu den
genau
Menschen.
Genau so. Aber es ist eben auch der andere Aspekt und ich habe den sehr oft diese Erfahrung gemacht, wenn du grundsätzlich freundlich, empathisch, respektvoll mit deinen Mitmenschen umgehst, dann helfen die dir auch später, dann hast du viel mehr unterstützende Personen und kommst dadurch auch weiter. Und ich glaube, dass wir beides sein dürfen, um erfolgreich zu sein. Also es sagt auf jeden Fall die Studienlage und ich würde das auch, würde ich auch aus meiner Erfahrung so zustimmen.
Weiterer Punkt, du bezeichnest ihn als einen der Endgegner für die Freundlichkeit, ist Stress.
Ah, ja.
Und Stress ist natürlich etwas, was jeder Mensch empfindet. Das ist eine Funktion, die evolutionsbiologisch eingebaut ist, die per se nichts Schlechtes ist. Aber du schreibst schön in dem Buch, dass Stress uns antisozial und damit auch unfreundlich machen kann. Ja. Meine Frage an dich, Nora, ist, welche Zusammenhänge zwischen Freundlichkeit und Stress sollten Menschen verstehen, damit wir daraus dann auch ableiten können, wie wir trotz Stress eben trotzdem eine gewisse Freundlichkeit bewahren können?
Ja, also Stress ist in der Tat so, dass es uns sehr oft antisozial macht. Vielleicht kennst du es ja auch. Also wenn man gestresst ist, dann ist man ja so ein bisschen im Tunnelblick, ne? Also man guckt gar nicht nach rechts und links und ist irgendwie so bei sich und schwirrt um sich selbst. Und das ist ja auch evolutionär betrachtet und macht das total Sinn, weil da ging es ums Überleben. Da kannst du ja nicht nur irgendwie nach rechts und links gucken und sagen, oh, geht's aber jetzt hier allen gut? Da geht es ja erstmal um ich. Und das macht uns natürlich erstmal antisozial. Also es gibt auch ganz viel Forschung dazu, das zeigt, unser Empathievermögen geht runter, wenn wir extrem gestresst sind. Wir sind weniger bereit, anderen Menschen zu helfen, wenn wir gerade extrem selbst gestresst sind. Und also ich kenne das zum Beispiel auch, muss ich sagen, in Zeiten, wo ich wirklich sehr gestresst bin. Da gehen mir alle auf den Geist. Da bin ich sofort auch super gereizt und schnell reizbar. Und ich denke, oh, laber nicht so laut, kannst du nicht mal ein bisschen leiser sein? So.
Komm auf den Punkt,
ich habe keine Geduld. Und dann ist man einfach sehr bei sich. Und ich glaube, das übrigens, das möchte ich auch noch ganz sagen, lässt sich auch im Gehirnscanner nachweisen. Es gibt auch eine tolle Studie aus Hamburg, die zeigt, dass wirklich unsere Gehirnaktivität in den Bereichen im Gehirn, die für Social Processing, also für alles, was so Perspektivübernahme, Empathie und so weiter angeht, runtergefahren wird, wenn wir im Stress sind. So. Und ich glaube, das Erste, was wir mitnehmen können daraus, ist, das ist halt so. Also ein bisschen ist es verständlich, auch ein bisschen Empathie für sich selbst, wenn man so merkt, oh, mich nerven gerade alle, dass man auch ein bisschen sagen kann, oh, ich glaube, es liegt aber vielleicht gerade in meinem Stresslevel, weil dann musst du der Genervtheit auf die anderen Personen vielleicht auch einfach nicht so viel Wichtigkeit beimessen. Ja, also wenn ich super gestresst bin und mich dann meine Freundin oder mein Partner total abfangen, wenn ich weiß, ich bin gerade super gestresst, dann muss ich jetzt keine Grundsatzdiskussion führen, weil ich denke, vielleicht auch liegt das gerade an mir. Und man kann es ja dann auch in den Situationen wirklich auch aktiv seinem Gegenüber mitteilen. Ey, ich bin vielleicht gerade ein bisschen gereizt, weil ich gestresst bin. Und ganz oft entspannt sich das ja dann alles schon.
Und du hältst ja auch Vorträge über Stress etc. Was sind so, ohne dass wir jetzt zu weit ausbreiten, aber was sind so direkte SOS-Maßnahmen, wenn man merkt, man ist im Stress und man möchte es ein bisschen runterfahren, weil man eben ein wichtiges Gespräch vor sich hat oder sowas. Was kann man tun, um das Stresslevel sehr kurzfristig runterzufahren? Was sind so deine Strategien, die dir im Alltag helfen?
Also ich glaube, dass wenn es wirklich so um so eine SOS-Maßnahme geht, finde ich, ist das Atmen eigentlich das, was mir jetzt persönlich am meisten bringt. Wirklich ganz bewusst ein paar Mal tief in den Bauch atmen und dann entspannt sich der ganze Mechanismus, finde ich, sofort. Ansonsten finde ich wirklich einfach diese Arbeit mit den Glaubenssätzen super wichtig. Also, dass man weiß, was will der Stress, wieso bin ich gerade so gestresst, was ist dieser Leistungsantreiber und da dann auch während dieser stressigen Phase immer wieder sich das zu sagen. Also die heilenderen Sätze, was mich dann in dieser Zeit beruhigt, so absolut okay, Fehler zu machen oder was auch immer für dich funktioniert, das einmal für sich zu sagen, nachdem man irgendwie tief in den Bauch geatmet hat. Ich finde, das funktioniert ganz gut.
Und auch das muss man aber vorher vorbereiten, weil die Menschen denken sich oft, okay, wenn ich das nächste Mal gestresst bin, dann werde ich das machen. Aber im Stress können wir nur auf Programme zugreifen, die automatisiert sind. Und deshalb muss man diese Dinge eben im ungestressten Zustand mal einüben, um dann Zugriff auf die Toolbox zu haben. Ein weiteres omnipräsentes Tool, was uns alle unfreundlicher macht, ist das Handy. Ich glaube, wir alle wissen, wie es uns selber nerven kann. Aber du schreibst jetzt auch, dass es auch nachweislich dazu führt, dass wir anderen Menschen gegenüber unfreundlicher werden. Und für alle, deren Screentime zu hoch ist und vielleicht noch einen weiteren Grund brauchen, um das, wenn man sich selber schon nicht wichtig genug ist. Was kannst du Menschen mitgeben, was es mit unserem Umfeld macht, mit der Fähigkeit, freundlich zu sein, wenn wir stundenlang auf dieses süchtig machende Gerät gucken?
Ja, ich glaube, in der Tat, also das Smartphone ist, glaube ich, wirklich neben dem Stress so ein harter Endgegner von Freundlichkeit, weil es uns so krass unsere Aufmerksamkeit raubt. Also wenn ich im einfach durch die Straßen gehe oder in der U-Bahn sitze, früher hätte ich die Menschen um mich herum ja noch wahrgenommen. Hätte mitbekommen, wer da so sitzt, wer vielleicht meinen Platz benötigt, wer vielleicht traurig aussieht. Wenn ich jetzt einsteige und direkt an mein Handy gehe, ich bekomme das ja gar nicht mit. Ich habe diese Aufmerksamkeit gar nicht für andere Personen. Und auch im Gespräch durch das Smartphone haben wir uns so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne antrainiert, ne? Durch diese super kurzen Reels und TikTok und schieß mich tot. Ich bekomme immer mehr mit, dass es Menschen schwerfällt, eine lange Unterhaltung zu führen, richtig zuzuhören, ohne direkt den nächsten Kick zu wollen, weil wir auf so einen kurzen Dopamin-Boost aus sind. Und ganz oft, wenn Menschen miteinander sprechen, dann gucken sie kurz nochmal zwischendurch aufs Handy oder das ist einfach so normal geworden. Und natürlich nehmen wir uns damit die Möglichkeit, wirklich einander die Aufmerksamkeit zu schenken und empathisch beim anderen zu sein.
Und auch ein Phänomen, was ich immer häufiger beobachte, ist, dass Menschen den Satz von anderen vervollständigen, weil sie schon wissen, was kommt und quasi das beschleunigen wollen. Und das mag normal wirken. Aber wenn wir ehrlich sind, hat es ja auch was von unfreundlich, wenn man dem anderen ins Wort fällt und ihn nicht ausreden lässt. Das ist normal geworden, aber ich glaube auch, dass da das Handy, genau wie du sagst, man ist Kontextwechsel innerhalb von wenigen Sekunden gewöhnt vom Reel-Scrolling und dann sitzt jetzt eine Person vor einem, der 2 Minuten das Gleiche erzählt, so ungefähr. Ist fürs Gehirn schwer zu ertragen. Aber was macht man dagegen? Ich meine, wir wissen alle, wie sich das anfühlt. Wir sind alle, glaube ich, handysüchtig. Der eine gibt es mehr zu, der andere weniger. Aber was sind so Dinge, wie man, wenn man jetzt vor dem Hintergrund, ich möchte ein freundlicherer Mensch werden, ich möchte wie Nora radikale Freundlichkeit praktizieren, was machen wir da mit dem Handy? Weil brauchen tun wir es ja alle irgendwie.
Komplett. Und ich nehme mich davon auch überhaupt nicht aus. Also ich bin auch handysüchtig. Ne? Die Dinger sind ja einfach so scheiß programmiert, dass es einfach so schwerfällt, nicht auf sie reinzufallen. Also eine ganz kleine Sache, die ich mir zum Beispiel angetrainiert habe, ist meine 45-Sekunden-Regel. Das heißt, 45 Sekunden, nachdem ich in jeden Zug steige, in jeden Bus, in jedes Taxi, lasse ich das Handy weg. Probier mal. Wird schwierig sein, weil wir so im Automatismus sind, dann direkt auf den Screen zu gucken. Und in diesen 45 Sekunden gucke ich eben nicht auf den Screen, gucke ich auf gar nichts, sondern ich gucke einfach meine Mitmenschen an. Und probiere sie anzulächeln oder irgendwie also sehr oft ist es sehr schwierig, weil alle anderen am Handy sind. Aber die es eben nicht sind, ich schaffe erstmal eine Wahrnehmung dafür, was um mich herum passiert. Und dann erst entscheide ich, ob ich an mein Handy gehen möchte oder nicht. Und für mich hat das wirklich einen Unterschied gemacht, weil ich dadurch mein Umfeld viel mehr wahrnehme. Ich fühle mich viel verbundener mit den Menschen. Sehr viele, die dann auch nicht am Handy sind, die lächeln auch zurück oder man kommt in einen kleinen Austausch und man fühlt sich dadurch einfach sehr viel mehr verbunden.
Ich möchte jetzt noch auf 2, 3, wie ich finde, wirklich schwierige Situationen eingehen, wenn es um Freundlichkeit geht. Und zwar, ich sag mal, wenn alle um einen rum freundlich sind, ist es einfach mitzumachen. Ja. So, aber schwieriger wird's ja, oder das ist dann schon Black Belt Level sozusagen, wenn man mit unfreundlichen Menschen zu tun hat. Weil bei mir kommt sofort so ein Trigger, ja, wenn der unfreundlich ist, warum soll ich da mit Freundlichkeit reagieren? Ja. Das ist so ein Ding, warum, so, es hat mit Respekt irgendwie so zu tun oder so. Also ich werde da ganz schnell getriggert sozusagen, dass ich muss nicht zwingend direkt unfreundlich sein, aber maximal neutral vielleicht. Mhm. So, denn ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so als Default-Mechanismus hat. Warum reagieren wir als Menschen so, so direkt darauf eingehend, also lassen uns da so runterziehen? Und wie können wir besser darin werden, uns nicht sofort runterziehen zu lassen von Unfreundlichkeit, sondern dagegen zu halten mit Freundlichkeit und sozusagen unseren Anspruch beizubehalten?
Ja, also ist genau wie du sagst, also ich glaube, freundlich zu freundlichen Menschen zu sein, das ist ja leicht, ne? Deswegen auch radikale Freundlichkeit ist für mich, besteht auch gerade aus der Freundlichkeit, in den schwierigen Situationen freundlich zu bleiben. Und das ist eben genau in solchen Situationen, wenn jemand unfreundlich ist. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, bitte, die gerade eben passiert ist bei mir in der Bahn. Ich bin ja gerade mit der Bahn aus Berlin gekommen und ich stand an der Schlange im Bordbistro und wollte mir einen Kaffee holen. Und da war ein älterer Herr und ich habe rausgeguckt und dann hat sich der ältere Herr einfach vorgedrängelt. Und ich habe richtig gemerkt, wie so in mir, hä? Ey Digga, das kann doch nicht dein Ernst sein, ich stehe hier doch, was willst du denn? Hä? Und ich habe richtig in mir selbst gemerkt, diese Wut so, oder den Ärger, den, glaube ich, jeder kennt in solchen Situationen, wenn man irgendwie unfreundlich behandelt wird in der Situation. Und dann habe ich 3 Atemzüge gemacht, weil ich ja meine eigenen Methoden befolge und habe dann gedacht, okay, was ist eine empathischere Interpretation dieser Situation gerade? Und da habe ich gedacht, vielleicht hat er auch gerade gedacht, ich schaue nur aus dem Fenster und hat mich gar nicht gesehen. Und dann habe ich mich entschieden, mit ihm kurz ins Gespräch zu gehen. Also ich habe dann gesagt, schöner Sonnenaufgang draußen, oder? Und er ist sofort drauf eingestiegen und hat gesagt, oh, es ist so traumhaft. Also ich bin ja sonst ein Langschläfer und ich bekomme solche Sonnenaufgänge gar nicht mit. Also das ist, ich bin hier gerade reingekommen und dachte, Wahnsinn. Und ich habe gemerkt, als wir miteinander gesprochen haben, der hat sich nicht vorgedrängelt, der hat das einfach gar nicht gepeilt, dass ich da gerade stand, der dachte, ich gucke aus dem Fenster. Alles gut. Da hatten wir ein schönes Gespräch miteinander. Ich habe mich sofort verbunden gefühlt und bin dann ganz normal mit meinem Kaffee, auf den ich dann eine Minute länger gewartet habe, so what, wieder auf meinen Platz gegangen. Das ist jetzt natürlich eine spezielle Situation, weil er unbedacht unfreundlich war zu mir. Aber solche Situationen, die begegnen uns ja jeden Tag, ne? Ich hätte mich da jetzt in dieser Sekunde echauffieren können, mich abfacken können. Und ich habe diesen Instinkt in mir auch gefühlt, ne? Ich sage, das kann ja nicht sein. Ich hätte ihn dann irgendwie zurechtweisen können oder mich einfach im Inneren, das machen wir ja viel häufiger, dann ärgern wir uns im Inneren und gehen dann abgefuckt nach Hause. Dann hätte ich hier bei dir sitzen können und sagen können, ey, Chris, heute schon wieder in der Bahn, alle Leute so krass unfreundlich, geht gar nicht. Mhm. Stattdessen habe ich mich entschieden zu sagen, okay, was ist eine alternative Interpretation dessen, und da irgendwie mit Empathie drauf zu gucken. Und stattdessen hatte ich mit dem ein echt super schönes Gespräch am Morgen und habe gemerkt, ach Gott, der hat das gar nicht böse gemeint.
Ich habe ein ähnliches Beispiel, was in die Richtung geht, was mir, das habe ich vor 10, 15 Jahren mal in einem Buch von Leo Martin, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist früher beim BND gewesen und war dafür zuständig, V-Leute zu akquirieren. Mhm. Also so die Champions League von mit Menschen arbeiten. Und da ging es auch darum, wie kann man Empathie lernen und besser werden. Und sein Beispiel war damals das folgende, und er sagt, stellen Sie sich vor, man ist in der Supermarktkasse, stellt die Flasche, irgendeine Flasche aufs Band, und wenn das Band losgeht, die Flasche fällt um und die Kassiererin schnauzt einen an, können Sie die Flasche nicht bitte auf, oder es bitte sogar weglassen, nicht aufs Band legen statt stellen. Oh Gott. So. Als Kunde wird man erstmal denken, wie unfreundlich ist die denn? Ich bin hier Kunde, was fällt der eigentlich ein? Sondern sagt er, jetzt setzen Sie sich mal in die Situation. Diese Dame hat heute schon 150 Mal die Flasche umfallen gesehen. Ja. Jetzt bist du der 151. Und es ist nur menschlich, dass einem irgendwann die Hutschnur platzt. So, und das war für mich so ein Augenöffner, deshalb mir gelingt es bei Weitem nicht immer. Aber die wenigsten Menschen sind ja wirklich vorsätzlich unfreundlich, sondern alle kommen aus ihrer Situation, sie haben ihre Emotionen, die sie gerade haben, und ich würde sogar schon beim 99. Mal Flasche umfallen austicken und nicht beim 151. Ja. Und dieses Reframing, was könnte denn sein, hilft mir extrem, um diese Emotion, die kurz mal kommt, ich wäre auch wütend gewesen, aber sie bei einer bei einer Stefanie Stahl, die du auch gut kennst, die hat gesagt, wenn so Wut hochkommt, man soll es nicht bis 10 kommen lassen, mhm, sondern bei einer 2 oder 3 entdecken und dann eine Gegenstrategie haben.
Genau.
Und wenn du beim Entdecken diesen Empathie-Schub, diesen Perspektivwechsel einbaust, kann es eben dazu führen, dass die Kurve sofort abflacht und es einfach verpufft.
So. Ja, schön, dass du das auch, also schöne Geschichte, empfinde ich auch genauso. Ich habe irgendwann mal den Satz gehört, before you criticize, emphasize.
Mhm.
Und das wirkt für mich so krass. Also immer zu überlegen, okay, was könnte gerade diese Situation sein? Und es ist ja auch oft so, auch Menschen, die tendenziell ein bisschen ruppiger umgehen mit anderen, ja, also wo man schon sagt, okay, die sind manchmal ein bisschen schroff oder was auch immer, die sind ja auch oft nicht so geboren.
Mhm.
Ne? Die haben ja auch dann im Zweifel ihr Päckchen zu tragen. Und es gibt dafür so viele Studien, die zeigen so, wenn du viel Aggression, Gewalt in deiner Kindheit erlebt hast, dann wirst du auch im Zweifel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit später selbst auch aggressiver sein.
Mhm.
Und ich denke manchmal, auch wenn Menschen wirklich mich anpumpen und ich das komplett für unbegründet halte in dem Moment, denke ich manchmal, boah, was muss der oder die jetzt gerade schon erlebt haben heute oder in seinem Leben, dass der so unfreundlich ist. Und dabei geht es auch gar nicht darum, dass ich das dann alles gutheiße oder nie was sage. Ich sage sehr oft was und sage, können Sie vielleicht ein bisschen anders mit mir umgehen. Aber ich sage es dann aus einer Perspektive der Empathie und auf Augenhöhe und nicht in so einer Eskalationsform. Ne? Und das entspannt die Situation ganz, ganz häufig. Und man muss das gar nicht für den anderen tun. Ja, also mein Leben ist so viel entspannter, seitdem ich einfach empathisch auf das Verhalten von anderen Menschen blicke, weil ich mich eben nicht abfacke über solche Situationen im Zug. Und solche Situationen begegnen einem fast täglich, ne?
Immer.
Also immer.
Ja.
Jeden Tag fährt irgendein Autofahrer und an dir vorbei und du denkst, hey, kannst doch nicht, ich bin hier mit dem Fahrrad. In meiner Welt sind die alle gerade auf dem Weg zum Krankenhaus mit der schwangeren Frau oder es ist mir egal, ja. Aber erstmal so diesen empathischen Blick darauf zu machen, mir schafft das Unabhängigkeit. Ich bin nicht so abhängig von den Launen von anderen Menschen. Ich gehe da empathisch mit um. Ganz oft sage ich auch was. Aber es schafft einfach mehr Verständnis füreinander. Und ganz oft hat man danach wirklich schöne Gespräche und merkt, oh, mein Ärger war eigentlich wirklich gar nicht richtig begründet.
Und du hast für mich gerade nochmal einen schönen weitere Effekt rausgearbeitet. Und zwar, das macht ja was mit uns. Also meistens schnauzen wir die Leute ja nicht an, sondern es staut sich auf. Und wenn wir dann nach Hause kommen zu unseren Liebsten oder irgendjemand kriegt es ja ab. Also selbst wenn man es nicht aus für sich machen möchte, weil man sagt, man kommt schon irgendwie klar, zu wissen, dass es einen Preis für das Umfeld hat. Und zwar Menschen, die gar nichts mit der Situation zu tun haben.
Ja.
Das kann nochmal ein eigener Motivator sein, es wirklich in der Situation auch zu klären, wie du, Gespräch oder Reframing oder wie auch immer, um gar nicht so ein Frustpotenzial aufzubauen, was sich dann irgendwo entladen muss. Ich möchte gegen Ende noch zu einer weiteren Perspektive kommen. Wir hatten es schon an ein paar Stellen, und zwar die Freundlichkeit zu uns selbst.
Yeah.
Die ist, ich hatte es ja angedeutet, nicht immer meine größte Stärke. Ich glaube, viele kennen das, dass die innere Stimme eher auf der kritischen und nicht auf der Fanseite zu allokieren ist. Und aus meiner Wahrnehmung aber eine wichtige Voraussetzung, dass man anderen überhaupt freundlich begegnen kann, weil wenn man selber nur mit sich rummosert, dann ist es schwierig, auch auf andere Menschen freundlich zuzugehen. Warum ist es denn so, dass so viele Menschen sich selber am schlechtesten behandeln, was ja eigentlich gar keinen Sinn macht, weil wir sind die Einzigen, die wir haben sozusagen, jetzt mal im Sinn von unserem Körper, wir müssen das ganze Leben mit uns irgendwie klarkommen.
Ja.
Und es wird doch viel schöner sein, wenn wir Fans von uns wären, wenn wir empathisch wären, wenn wir verzeihend wären, wenn wir alles gut fänden, was wir tun. Ist aber bei vielen nicht so. Warum ist das so? Und hast du 2, 3 Tipps, wie wir diese radikale Freundlichkeit auch in uns selber reinbringen?
Ja, also ich glaube, das, was du beschreibst, das fühle ich natürlich bei mir auch. Also ich glaube, fast alle meine Freundinnen und Freunde sind immer der härteste Richter sich selbst gegenüber. Und ein Teil davon ist auch einfach evolutionär betrachtet sinnvoll. Ja, die innere Stimme, die ist ja einfach eine kritische, weil die will uns ja vor Gefahren schützen. Deswegen sitzt sie ja nicht und sagt, ach, das hast du ja wieder klasse gemacht und da warst du ja auch wieder super, sondern die guckt ja die ganze Zeit nur so, ist da eine Gefahr, ist da eine Gefahr? Da könntest du dich noch mal ein bisschen besser irgendwie verhalten und das war eventuell auch peinlich. Die will dich ja schützen, ne? Dass du dich eben nicht noch mal in schwierige Verhaltensweisen begibst. Das ist erstmal so, der Grundtonus von uns ist ja erstmal negativ. negative Verzerrungen. Wir brauchen sehr viel mehr positive Ereignisse als negative, um den gleichen Effekt zu haben. Ja, weil wir einfach immer diesen bisschen Negativfilter haben. Und natürlich spielen da ganz viel auch die Erfahrungen, die wir in der Kindheit, in der Jugend gemacht haben, über unseren Wert eine Rolle, je nachdem, ob du verinnerlicht hast, ich bin gut, so wie ich bin, ich werde geliebt, hast es natürlich sehr viel einfacher, so eine positive, liebevolle Stimme zu kultivieren, als wenn du schwierige Startbedingungen im Leben hattest. Dann bist du natürlich auch tendenziell vielleicht nochmal ein bisschen härter mit dir selbst. Wenn du sehr viel Kritik beispielsweise früher erlebt hast, dann gehst du auch natürlich selbst mit dir selbst viel härter ins Gericht. Mhm. Ich glaube, das kennen sehr viele. Und was ich finde, was wahnsinnig wichtig ist zu erkennen, ist das Selbstmitgefühl, also ein liebevoller Umgang mit uns selbst, uns erfolgreicher macht. Weil sehr viele Unternehmer oder Unternehmerinnen oder Menschen einfach auch in meinem Umfeld, die denken, wenn sie zu sanft mit sich sind oder wenn sie liebevoll auf sich selbst blicken, ja, dann ist Sodom und Gomorra so ungefähr, dann zieht man ja gar nicht mehr hart durch. Und da gibt es ganz schöne Studien, die eben das Gegenteil zeigen. Also je liebevoller wir mit uns selbst umgehen, desto härter ziehen wir auch im Anschluss durch. Und also ich persönlich, ich kenne auch diese Erfahrung. In den Zeiten, wo ich mich dann einfach immer noch weiter getreten habe und weiter gepusht habe, du verlierst ja auch so jegliche Restmotivation. Wenn du aber gerade auch in Anbetracht von Fehlern liebevoll mit dir umgehst, dann bist du auch viel motivierter, am Ball zu bleiben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Verbindung von, um erfolgreich zu sein, muss ich hart zu mir sein, dass wir erkennen, das ist ein Trugschluss. Das ist nicht so. Das zeigen Studien. Das ist Bullshit. Sondern zu erkennen, dass Selbstmitgefühl und liebevoll mit sich selbst umzugehen eigentlich das Beste ist, was wir auch für unseren Erfolg tun können.
Das ist tatsächlich, glaube ich, für viele also ein Knoten im Kopf.
Ja,
also,
komplett.
Weil es ist anders konditioniert. Man denkt, ja. Härte führt zu Fleiß, führt zu Erfolg. Und jetzt sagst du, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man aber mal reinfühlt, dann kann man das nachvollziehen, weil es kostet ja unendlich viel Energie, auf alten Fehlern rumzudenken, sich zu kritisieren, statt es abzuschütteln, daraus zu lernen, nach vorne zu gucken und wieder Gas zu geben. Aber auch da natürlich sehr viel schwieriger in der Umsetzung. Aber in deinem Buch gibt es schöne Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie uns genau das gelingen kann. Um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, wir haben jetzt über ganz viele Vorteile gehört, warum radikale Freundlichkeit für uns persönlich sehr viel Sinn macht. Gibt es denn so den einen Grund, warum es trotzdem so wenige machen und trotzdem so schwer fällt? Also ich frage mich, wann haben wir das verlernt? Ist es eine Frage des Zeitgeistes jetzt? War das vor 500 Jahren auch schon so? Sind Menschen grundsätzlich eher unfreundlich unterwegs? Wie guckst du darauf, dass es, obwohl es so viel Sinn macht, trotzdem so eine seltene Eigenschaft ist?
Ja, also ich glaube, es hängt schon am Umgang mit dem Handy zusammen. Einfach dadurch, dass wir dadurch sehr viel weniger Aufmerksamkeit füreinander haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir wirklich sehr gut ansetzen können. Also einfach mal wieder ein bisschen offener in die Welt schauen. Strength of Weak Ties, hast du, glaube ich, auch in der vorigen Folge schon einmal drüber gesprochen. Wieder in diese losen Verbindungen zu gehen, ja, mit Menschen wieder kurz in Austausch zu gehen, um zu merken, wie schön das auch für einen selbst sein kann. Ja. Und ich glaube, das Zweite ist eben dieser Gedanke, wenn ich freundlich bin, bin ich schwach. Dass wir auch da merken, nee, das ist nicht so. Wenn du freundlich bist, dann ist es das Beste, was du für deine eigene Lebenszufriedenheit tun kannst. Und ich gehe ja jetzt diesen Weg und ich kann das wirklich komplett bestätigen. Es macht so einen krassen Unterschied. Zum Beispiel Lächeln ist so eine Kleinigkeit, ne? Und wir gehen ja so neutral negativ immer durch die Welt und irgendwie gucken irgendwie durch die Welt und alle gucken düster zurück. Und das macht ja auch was mit deiner Stimmung. Immer in diesen ganzen neutralen Phasen probiere ich die Leute kurz einmal anzulächeln. Also nicht, wenn ich es gar nicht fühle. Also da sind wir wieder bei dem Thema toxische Positivität. Nee, ja. Aber diese neutralen Tage, wo ich so.
Wenn du was abzugeben hast, dann gibst du es.
Ja, und dann habe ich mir so ein bisschen so ein Resting-Smile-Face antrainiert. Mhm. Und das ist echt krass, weil so viele Leute lächeln zurück und die freuen sich so krass. Und es gibt dir dann selbst ein schönes Gefühl. Es ist einfach kompletter Win-Win. Mhm.
Gibt es irgendeine Frage, wir haben jetzt schon viel besprochen zum Thema Freundlichkeit, über die wir noch nicht gesprochen haben, die du aber sehr gerne eigentlich noch behandeln würdest. Gibt es irgendwas, was fehlt?
Ach, ich glaube nicht, was fehlt, aber ich sage nur, probiert's aus. Also dieses mit empathischem Blick auf die anderen Menschen zuzugehen, auch wenn es mal schwer ist und wenn es irgendwie gegen die deutsche Mentalität geht, weil wir immer alles negativ finden müssen und auch die anderen irgendwie alle sich über die abfacken und so. Probier mal aus, einfach irgendwie ein bisschen wohlwollender mit den anderen Menschen umzugehen, ein bisschen liebevoller, ein bisschen mehr lächeln, wenn du es gerade auch fühlst. Und ich sage euch allen, ihr werdet die Effekte spüren, das ist echt schön.
Ich glaube das komplett. Also ich erinnere mich auch an Phasen, wo ich es gefühlt mehr gemacht habe. Mhm. Einfach, du hast vorhin gesagt, oft hängt ja auch Stimmung an, wo man gerade im Leben steht etc. Ja. Und es ist ja so ein selbstverstärkender Effekt, wenn man gerade auf einer Welle surft sozusagen, dann fühlt sich alles besser an. Und es ist ja genau das, was du sagst, weil man es eben auch ausstrahlt, weil man es zurückbekommt. Mhm. Und was ich jetzt auch hier mitnehme, dass selbst wenn man mal eher im Krisenmodus ist, dass man dieses Thema Freundlichkeit trotzdem weiterhin praktizieren kann, dass es nicht immer nur ein Spiegel sein muss von dem, wie es gerade im Leben läuft. Dein Buch werden wir natürlich verlinken. Ich wünsche dir, dass viele, viele Menschen es in die Hand bekommen, weil es macht das Leben der einzelnen Leser besser, aber auch von den Menschen aus ihrem sozialen, aus ihrem familiären Umfeld. Also vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, das alles mal strukturiert und wissenschaftlich fundiert zusammenzuschreiben. Wenn wir jetzt nochmal das Buch und das Thema Freundlichkeit verlassen und du nochmal insgesamt auf dein Leben bisher zurückblickst und vor allem auf das Auf und Ab deines Lebens, was würdest du sagen, ist daraus so für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, dass man auch die Tiefzeiten lernen kann zu embracen, also irgendwie zu umarmen. Das Leben besteht ja aus Höhen und Tiefen und ich glaube, wir machen uns ganz viel Stress dadurch, dass wir, wenn wir in Tiefphasen sind, da so gegen ankämpfen. Ja, das soll jetzt so nicht sein. Das will ich nicht. Ich darf so nicht sein. Das mehr anzunehmen und zu sagen, es ist jetzt gerade eine schwierige Phase in meinem Leben, statt da so gegen anzukämpfen. Ich glaube, das ist für mich so eine wichtige Erkenntnis aus diesen Höhen und Tiefen.
Liebe Nora, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg zu radikaler Freundlichkeit und ich werde noch weiter beobachten, wo es dich hinführt. Bin ganz gespannt, was auch nach dem Buch kommt, ob eine neue Unternehmensgründung oder wie auch immer, wer weiß. Vielleicht sprechen wir dann in einem Follow-up, wenn es da konkrete Pläne gibt. Vielen Dank.
Danke dir.